HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Der erste Mensch auf dem Mond. Der US-Astronaut Neil Armstrong spricht den berühmten Satz vom kleinen Schritt für den Menschen und vom großen Sprung für die Menschheit. Millionen Menschen sitzen gebannt vor ihren Fernseh- und Radiogeräten. Der historische Augenblick wird live in die Wohnzimmer übertragen. In einer Sondersendung des damaligen Südwestfunks wird die aktuelle Meldung der deutschen Presseagentur verlesen.
Zum ersten Mal hat ein Mensch einen fremden Himmelskörper betreten, gut 6,5 Stunden nach dem Aufsetzen der amerikanischen Mondlandefähre Adler im Meer der Stille, kletterte der 38-jährige Amerikaner Neil Armstrong über 9 Leitersprossen hinunter und setzte seinen linken Fuß behutsam auf die Oberfläche des Mondes. Es war der 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr und 20 Sekunden mitteleuropäischer Zeit. Dem Kommandanten des Raumschiffes Apollo
11. Wir waren alle elektrisiert. Das war ja nun wirklich eine Weltsensation. Und zum ersten Mal ein Mensch betritt den Mond mit allen Risiken. Es war ja ungeheuer dramatisch und spannend. Und wir wissen ja heute, dass durch verschiedene Pannen die ganze Sache auch leicht hätte scheitern können. Aber wir saßen natürlich gebannt, denn das musste ja dann alles auch technisch klappen. Das war ein hochdramatisches und spannendes Unternehmen.
Zum Beispiel diesen Funkverkehr, der ist für mich sehr charakteristisch. Dieses Knacken, das es da gibt und sowas, das ist wirklich hängen geblieben. Natürlich konnte ich damals auch kein Wort Englisch, habe auch nichts verstanden. Aber dass das was ganz Besonderes war, den Moment zu erleben, aufgeweckt zu werden als kleines Kind, extra gucken zu müssen, weil das so eine besondere Phase ist, das bleibt irgendwie hängen, auch wenn man es natürlich dann nicht wirklich begreifen kann.
Der Theologe Karl Josef Kuschel und der Astrophysiker Christian Theiß, sie erinnern sich gut an diesen historischen Augenblick. Ein Mensch auf dem Mond, dem Protagonisten zahlreicher Mythen und Anbetungsobjekt uralter Naturreligionen. Ein Augenblick, in dem selbst einem hartgesottenen US-Piloten wie Edwin Buzz Aldrin religiös zumute wird.
Als praktizierender Presbyterianer wollte ich die Kommunion feiern. Das empfand ich als angemessene persönliche Dankesgeste für den erfolgreichen Verlauf eines bedeutenden Ereignisses. Die Gedenktafel, die wir später enthüllen würden, trug die Aufschrift »Wir kamen in Frieden« und sprach gewissermaßen für alle Menschen, nicht nur für Christen, Katholiken, Presbyterianer, Moslems oder Angehörige sonstiger Religionen, sondern für die ganze Menschheit.
Die römische Mondgöttin Luna, die griechische Selene, der ägyptische Tod oder Chinas Zhang'e, sie werden entzaubert. Was Priesterinnen, Schamanen und Dichter über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg beschrieben, besungen und beschworen, sieht aus der Nähe allerdings öde und trist aus. Wenige Jahre vor der Mondlandung hat der belgische Comicautor Hergé in seinen Tim und Struppi-Erzählungen eine ziemlich realistische Beschreibung vorweggenommen.
Es ist, wie soll ich es Ihnen beschreiben, eine Albtraumlandschaft, eine Landschaft des Todes, schrecklich in ihrer Öde. Nicht ein Baum, nicht eine Blume, nicht ein einziger Grashalm, kein Vogel, kein Laut, keine Wolke. Der Himmel ist tintenschwarz und es stehen Tausende von Sternen an ihm. Aber sie sind reglos, wie eingefroren, ohne das Glitzern, das sie von der Erde aus so lebendig erscheinen lässt.
Riesige Krater, die von Meteoriteneinschlägen zeugen, raue Felsen, Geröll, Staub. Was die Astronauten auf dem Mond finden, ist trotz der fremdartig wirkenden Monotonie wissenschaftlich äußerst interessant. Philosophische Diskussionen der Zeit beschäftigen sich mit dieser Bedeutung für die Wissenschaft. Aber der Disput hat noch einen anderen Fokus.
Als wir während unseres ersten Mondumlaufs von der Rückseite des Mondes kamen, sahen wir unseren blauen Planeten als Halbkugel über dem Mondhorizont aufgehen. Das war ein überwältigender Anblick. Edwin Buzz Aldrin.
Der Gegenpol zum grauen Mond, der blaue Planet Erde. Vielleicht ein Jahrtausendfoto, das Astronauten damals vom Erdaufgang machten. eine helle Halbkugel im Schwarz des unendlich scheinenden Alls. Teils durch Wolken verhüllt, schimmert sie blau in den Raum. Für den zeitgenössischen Philosophen Günther Anders ein wichtiger Perspektivwechsel.
Das entscheidende Ereignis der Raumflüge besteht nicht in der Erreichung der fernen Regionen des Weltalls oder des fernen Mondgeländes, sondern darin, dass die Erde zum ersten Mal die Chance hat, sich selbst zu sehen, sich selbst so zu begegnen, wie sich bisher nur der im Spiegel sich reflektierende Mensch hatte begegnen können.
Zweifellos hat dieses planetarische Bewusstsein durch diese Mondfahrt einen Auftrieb bekommen. Jedenfalls für mich und für viele andere, die dann plötzlich gesehen haben, wir müssen in der Tat das Schicksal der Erde als Ganze berücksichtigen. Eben nicht mehr aufspalten Nationen und Regionen und die Rivalisierung zwischen den Weltmächten, sondern wir müssen den Planeten als Ganze, als einen Raum der Sorge und der Fürsorge begreifen. Ich glaube, dazu haben eben diese Aufnahmen vom Planeten Erde aus dem Kosmos wesentlich beigetragen.
Der katholische Theologe Karl Josef Kuschel sieht in diesem Perspektivwechsel einen Ursprung der Ökologiebewegung des 20. Jahrhunderts. Die Erde als Strandgut im Meer des Alls, ein blauer Tropfen im schwarzen Nichts, das war ein bis dahin unbekanntes Bild unseres Planeten. Angesichts von Erderwärmung und Klimakatastrophe hat das Bild bis heute nichts an seiner Dramatik verloren. Im Gegenteil.
Dieser blaue Planet ist auch fragil, nicht wahr? Er ist verletzlich. Wir müssen ihn bewahren, indem wir die Ausbeutung, die Schändung, den rücksichtslosen Umgang mit diesem Planeten beenden.
Johanna Paunger und Thomas Poppe sehen das ähnlich. 1991 erschien ihr Buch »Vom richtigen Zeitpunkt – Die Anwendung des Mondkalenders im täglichen Leben«. In 26 Sprachen wurden ihre Bücher übersetzt. Es folgten Ratgeber zur Anwendung des Mondkalenders im Garten, bei der Körperpflege, in der Gesundheitsvorsorge, sogar ein Buch zur Gymnastik nach dem Mondkalender.
Seit Jahrmillionen umkreist der Mond – ein kahler, kugelrunder Felsbrocken, einsam und unbeirrt unsere Heimaterde. Manchmal seine Existenz verleugnend, wenn er uns bei Neumond seine nachtschwarze Seite zuwendet, bisweilen den Glanz der Sterne fast auslöschend, wenn er bei Vollmond mit dem geborgten Licht der Sonne den Nachthimmel überstrahlt. Die Schwungkraft seines Vorbeiflugs berührt jeden Punkt der Erde. Und damit jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze, jedes Atom auf unserem Planeten. Johanna Paunger und Thomas Poppe.
Persönlich habe ich dieses Wissen vom Großvater mitbekommen. Das heißt, wir haben in unserem Hof so gelebt, so gearbeitet und sind nach den Mondeinflüssen gegangen. Wir sind nicht jetzt Bergbauern gewesen, wo man sich vorstellt, wie beim Film Heidi so steil, aber doch so viele Felder im Steilen, dass wir das mit Maschinen nicht bearbeiten konnten. Und da war es einfach überlebensnotwendig, nach dem Mond zu schauen, weil wer da schon mal gearbeitet hat, ob als Kind oder als Erwachsener, der weiß, dass das sehr viel händische Arbeit ist, mit viel Schweiß verbunden, Hitze und so weiter. Da mag man nicht unbedingt umsonst ein Feld bearbeiten. Und so wurde speziell in unserer Familie viel mehr auf die Mondrhythmen geschaut, wie es eigentlich damals in den 60er Jahren sonst noch üblich war.
Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond. Seit Menschengedenken richten sich die Menschen in ihrem Alltag nach den Phasen des Mondes, sagt Paunger. Ob der Mond dabei tatsächlich einen Einfluss ausübt, könne sie nicht sagen. Der Mond sei aber so etwas wie ein Uhrzeiger, der im Zusammenspiel mit den Tierkreiszeichen den richtigen Zeitpunkt für gewisse Tätigkeiten angebe.
Also man braucht also wirklich einen Mondkalender, einen richtigen Mondkalender, muss man dazu sagen, weil da gibt es verschiedene Berechnungsarten, die astrologische und die astronomische. Und für dieses Wissen muss man einen Kalender haben nach dem astrologischen Gesichtspunkt und dann kann man damit arbeiten. Das heißt, es gibt die 12 Tierkreiszeichen und die sind jedes Monat 2 oder 3 Tage, es wiederholt sich dann immer. Und an diesen Tagen sind bestimmte Tätigkeiten sehr sinnvoll, wirkungsvoll und bestimmte Tätigkeiten nicht nur umsonst, sondern manchmal auch schädlich.
Vom Holzschlagen über Feld- und Gartenarbeit, Kochen, Essen, Brot backen und Waschen bis zur Verwendung von Heilmitteln und zu Operationen. Zahllose alltägliche oder weniger alltägliche Handlungen würden von Naturrhythmen beeinflusst, so die Autorin. Kritik an ihren Veröffentlichungen respektiert sie, aber wer versucht, sich nach dem Mond zu richten, wird bald erleben, dass es funktioniert, sagt sie. Im Eingangsbereich des Mannheimer Planetariums wird über die Faszination Mond diskutiert, so der Titel einer Dokumentation zur Mondlandung 1969. Auch über die Frage, welchen Einfluss der Mond auf unseren Alltag hat, tauscht man sich bei Kaffee und Tee aus.
Vorstellen kann ich es mir schon, aber es käme jetzt für mich nicht in Betracht. Also ich denke nicht, dass der Mond so einen gravierenden Einfluss hat.
Es gibt auch Menschen, die behaupten, dass sie deutlich schlechter schlafen in bestimmten Mondphasen. Also ich persönlich habe da jetzt noch keinen Zusammenhang erkannt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt Menschen gibt, die da vielleicht empfänglicher oder wie auch immer sind für solche Dinge und dass es durchaus einen Einfluss haben kann.
Ich meine, gut, dass der Mond gewissen Einfluss auf uns alle hat, kann man nicht ausschließen, ja, durch die Gravitationswirkung und so weiter. Aber wie viele das meinen, das ist alles Esoterik in meinen Augen, ja.
Nee, ich habe nur von der Scheibe von Nebra habe ich gehört, ne? Dass die als einer der ältesten Kalender angesehen wird, wo die Leute ja eben Aussaat und Ernte vorgenommen haben. Also ich halte das durchaus für denkbar, ne? Ich denke da an Ägypten, die Wissenschaft ja dort weiter fortgeschritten war als damals bei uns in Germanien. Vielleicht haben sie es von dort irgendwo mitgebracht.
Dr. Christian Theiß ist theoretischer Astrophysiker und Direktor des Planetariums Mannheim. Ja, der Mond hat einen Einfluss auf den Menschen und das Leben auf der Erde. Zum Beispiel bei den Gezeiten von Ebbe und Flut, sagt er. Und?
Ein gewisser psychologischer Effekt mag von der Helligkeit da sein beim Vollmond. Also das könnte man jetzt nicht komplett ausschließen. Wie stark das ist, ist sicherlich nochmal was anderes. Also wenn Leute sagen, sie können schlecht schlafen, wenn eben sozusagen der Mond als helle Lampe zu erkennen ist in der Phase, das würde ich jetzt als Physiker, also auch wenn ich das jetzt nicht erforscht habe, durchaus nicht als komplett unmöglich ansehen. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar. Aber es ist sicherlich keine sehr dramatischer Einfluss, den man eigentlich also insgesamt aufs Leben sieht.
Es ist ziemlich nachzuweisen, dass die Kelten als letzter dieses Wissen und den Einfluss vom Mond betrieben haben. Dann muss man sagen, leider Gottes ist die Kirche nicht gerade dahinter, dass man die Erde rettet mit Mondeinfluss, sondern sie stellt in verschiedenen, ja nicht jeder, aber so, dass es Aberglaube hin oder es heidnisch und so weiter. Das ist im Prinzip auch sehr schade, weil ich finde, ein Glaube ist sehr, sehr wichtig. Und den Glauben sollte man nicht dazu benutzen, dass es nur eine Form von Glauben gibt, nämlich irgendeine Form von Religion. Religion ist nicht Glaube und Glaube ist nicht Religion.
Die Religionen und der Mond, ein uraltes Thema, meint Professor Karl-Josef Kuschel. Er lehrte Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Es gibt keine große Kultur von Ägypten über Assyrien, Phönizien, Griechenland, Römer, die nicht in diesem mythologischen Sinn den Mond zu einer Gottheit gemacht hat, die Mondgottheit. Und das hat zweifellos damit zu tun, dass der Mond ja einerseits eine kosmische Einheit ist, eine kosmische Identität, die den Menschen überragt, nicht wahr, am Himmel auf und nieder geht. Dann beobachten die Menschen, der Mond nimmt zu, nimmt ab. Er geht mal unter, er kommt wieder, also Tod und Auferstehung. Und dieses Zyklische am Mond in den Beobachtungen wird bezogen auf das Schicksal des Menschen. Insofern hatte er von vornherein eine Beziehung. Er wurde nicht isoliert betrachtet, sondern er war in diesem Sinne Teil eines kosmischen Ganzen.
In der jüdischen und der christlichen Bibel finden sich nur wenige Stellen über den Mond. Und das hat seinen Grund, sagt Kuschel.
In der hebräischen Bibel haben wir gewissermaßen noch Spuren eines Kampfes zwischen dem mythologischen Verständnis und eben einem schöpfungstheologischen Verständnis. Was meine ich damit? Ganz selbstverständlich war im Volksglauben, auch im alten Israel, die Verehrung der Mondgöttin oder des Mondgottes Teil der Volksfrömmigkeit. Und die maßgebenden Theologen dann, die sich durchgesetzt haben in der Geschichte Israels, haben den Mond unter die Schöpfungsautorität Gottes gestellt. Man kann sagen, das ist ein erster Schub auch von Rationalisierung, von Entmythologisierung. Der Mond ist eben nicht eine selbstständige Gottheit, sondern er ist Ausdruck der Schöpferkraft Gottes. Und weil er Ausdruck dieser Kraft ist, ist er Symbol dann von Dauer, von Stabilität, von Zuverlässigkeit, der Schöpfungsordnung.
Eine prominente Rolle spielt der Mond allerdings ganz am Ende der christlichen Bibel. Dort wird ein Bild gezeichnet, das sich in die religiöse Ikonografie eingeprägt hat.
Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Offenbarung des Johannes, Kapitel 12.
Das ist ein apokalyptisches Bild, das ist also ein Bild der Endzeit, in dem gewissermaßen die kosmische Madonna, die Himmelskönigin, wie sie dann genannt wird, gefeiert wird. Also damit wird gewissermaßen die kosmische Dimension der Gestirne, also die Astralmythologie, christlich beziehungsweise hier sogar mariologisch integriert, man könnte auch sagen domestiziert. Damit ist sozusagen die Überlegenheit auch des christlichen Glaubens oder der christlichen Figuren über jede mythologische Deutung ein für alle Mal festgehalten.
Im Islam kommt dem Mond dagegen eine besondere Bedeutung zu, zumindest einem Teil des Mondes, der Mondsichel. Im 16. Jahrhundert wird sie im Osmanischen Reich immer mehr zu dem Symbol für den Islam.
Es drückt aus, dass der islamische Kalender ein Mondkalender ist. Also die islamische Zeitrechnung wird nach den Mondphasen berechnet. Immer dann, wenn die Mondsichel erneut auftritt, beginnt ein neuer Monat. Der Fastenmonat Ramadan kann nicht begonnen werden, bevor nicht die Mondsichel erscheint und von mehreren Zeugen beglaubigt wird. Die Mondzeitrechnung wird damit symbolisiert. Und im Osmanischen Reich, das ja ein imperiales Reich war, war die Mondsichel auch ein universal kriegerisches, triumphalistisches Zeichen. Und andererseits ist es ein universales Symbol, scheint ja über die ganze Menschheit. Und man setzt gewissermaßen dieses Mondsymbol dann über den Globus und sagt damit, der Islam sozusagen erobert die ganze Menschheit. So wie das natürlich im Christentum mit dem Kreuz geschehen ist.
Mai 1969. Mit Apollo 10 startet die Generalprobe für die Landung auf dem Mond.
Ein faszinierender Sternenhimmel erscheint auf der 20 Meter großen Kuppeldecke des Mannheimer Planetariums. Das digitale Projektionssystem wirft Bilder der ersten Mondlandung an die Decke.
Es ist das erste Mal, dass eine Mondfähre in einer Umlaufbahn um den Mond getestet wird.
Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert. Auch Thorin, der seine Mutter mitgebracht hat, und Tamo, den seine Großeltern begleiten. Beide sind 10 und interessieren sich sehr für den Mond.
Ich finde den Mond sehr interessant. Also auf jeden Fall spannend. Man weiß ja auch nicht wirklich, was da oben wirklich passiert ist. Und es macht auch Spaß, weil die Anziehungskraft nicht so stark ist. Und es ist schon cool, die Erde dann zu sehen. Da bin ich mal unten gewesen, jetzt bin ich hier oben. Auf jeden Fall, ich will wissen, was da oben so los ist. Ob es noch andere Lebensformen gibt im Weltall, das interessiert mich schon.
Ich bin generell sehr interessiert am Weltraum und wie alles hier entstanden ist. Und deswegen gucke ich mal, wie das so auf dem Mond ist, wie der aussieht, was da so ist. Man fühlt sich wahrscheinlich sehr gut, wenn man da oben mal auf dem Mond rumspringt.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running, commit. Liftoff, we have liftoff, 11:22 a.m. Eastern Standard Time.
Auch über eine mögliche Zukunft des Mondes berichtet die Dokumentation im Planetarium. Forschungszentren sollen auf dem Mond oder in der Umlaufbahn des Mondes entstehen. Der Mond als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars und für Reisen tiefer ins All. Manches erinnert an Science-Fiction-Romane. Christian Theiss vom Planetarium Mannheim.
Also ich glaube insofern schon, dass es mehr und mehr Missionen gibt. Manche Nationen wollen zeigen, dass sie es können. Andere Nationen wollen zeigen, dass sie es vielleicht noch können oder wieder können. Und ich glaube, da ist schon eine gewisse Motivation vorhanden, auch weitere Mondlandungen oder Monderforschungen zu intensivieren insgesamt.
Der deutsche Astronaut Alexander Gerst. 2018 war er schon zum zweiten Mal auf der internationalen Raumstation ISS im Einsatz. 2017, kurz vor seiner zweiten Reise ins All, äußerte er sich zur Zukunft des Mondes.
Der Mond und der Mars, die kann man heutzutage so ansehen wie der 8. und der 9. Kontinent. Die sind ungefähr so erreichbar, wie es vor 100 Jahren die Antarktis war. Damals dachte man, ja, das ist gefährlich, dahin zu fahren. War es im Prinzip auch. Und jetzt im Nachhinein sehen wir Klimadaten aus der Antarktis, die retten unseren Planeten dadurch, dass wir unseren Planeten besser verstehen. Und meine Vorhersage für die Zukunft ist, das wird mit dem Mond und mit dem Mars ganz genauso sein. In 100 Jahren werden wir darüber sprechen, wie wichtig es war, dahin zu fliegen. Und ja, für unser Selbstverständnis, wie kritisch das war.
Der Mond als der 8. Kontinent der Erde, der ständige Begleiter der Menschen noch als Masse zur Ausbeutung, der Sehnsuchtsort von Mythen und Sagen, dessen Licht die Nacht geheimnisvoll erleuchtet und Traum- und Fantasieraum gibt, wird zum ökonomischen Objekt. Die Entzauberung des Erdtrabanten hat vermutlich durch die Mondlandung 1969 erst richtig Fahrt aufgenommen. Das zeigt einen ganz anderen Ansatz als den bis dahin vorherrschenden mythologischen, den religiösen oder auch esoterischen.
Die Mondfahrt ist sozusagen das Endprodukt einer Entmythologisierungsgeschichte. Der Mond wird zu einem Gegenstand, zu einem Objekt, den man in Besitz nimmt, den man erobert, zu dem man reist, den man betritt und den man also dem Menschen unterwirft. Das ist ein völlig anderes Verständnis als eben im mythologischen, im vorwissenschaftlichen Weltbild und ein völlig anderes als das, was wir in der Dichtung haben. Nicht wahr? Das heißt also, auch da ist der Mond nicht mehr ein göttliches Wesen, aber er drückt eine andere Grundhaltung des Menschen eben zur Natur aus. Nämlich die mehr Empfangende. Nicht wahr? Wer den Mond reflektiert, wer den Mond meditiert, der betrachtet sich als Empfangender, der sich einordnet in das Ganze der Schöpfungsordnung. Das ist wiederum ein völlig anderes Verständnis als eben das, was dahinter steht, dass die Mondfahrt angetrieben hat. Das ist die Endstufe einer radikalen Entmythologisierung oder man könnte auch sagen, der Gipfelpunkt eben der Rationalisierung und Funktionalisierung, die wir eben durch die moderne Technologie uns ermöglicht haben.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, gleich einer stillen Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt weht der Abendhauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Und unseren kranken Nachbarn auch. Matthias Claudius.